Hallo Sonja.
Hallo.
Du bist Biologin und ich war diesen Sommer mehrfach hier in Wald und Flur unterwegs und habe mir gedacht, mich juckt's dann immer zu erfahren, was da jetzt eigentlich so zwitschert. Kannst du mir mal erzählen, wie man das so macht, dass man Vogelstimmen unterscheidet?
Das ist an sich eine Philosophie für sich. Es ist, die erste Schwierigkeit ist schon mal, diesen wahnsinnigen Klangteppich überhaupt auseinander zu pflücken und da einzelne Stimmen zu erkennen. Aber wenn man mal so weit ist, dann gibt es auch ganz tolle Bücher, in denen die Stimmen beschrieben sind. Und also der größte Tipp ist eigentlich, sich die Stimmen immer zu verbalisieren. Das heißt zum Beispiel, der Buchfink, der ein klassisches Würzgebier sagt. Und wenn man das wirklich mal hinhört, dann hört man auch nur noch Würzgebier. Oder was auch ein schönes Beispiel ist, ist die Goldammer, die hab dich lieb, sagt. Oder
Wer denkt sich sowas aus?
ja, das ist eine gute Frage. Also da gibt es dicke, dicke Bücher und da gibt es wirklich zu jeder Art ganz genau beschrieben, tek, 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 tik, tü und dann wirklich mit 5 Üs oder 3 Üs. Und ja, das ist wirklich eine Philosophie für sich.
Wenn ich jetzt hier so auf meinem Balkon sitze und zuhöre, was da so um mich rum flötet, was sind denn so die häufigsten Vögel, die einem hier so begegnen? Mit was kann man anfangen, wenn man jetzt quasi noch überhaupt keine Ahnung hat? Mit was darf man rechnen?
Ja, also die häufigsten sind Haus- und Feldsperling, die erkennt man ja auch ganz gut. Die kommen
Spatzen,
meistens,
oder? Also
genau, das
man.
sind die Spatzen, genau, die ja meistens in ganz großen Scharen auch vorkommen. Was auch sehr typisch ist, ist die Amsel, die eigentlich auch jeder kennt, die meiner Meinung nach eigentlich mit den schönsten Gesang auch hat. Dann dazwischen gibt
Obwohl
es
sie
auch.
so, Entschuldigung, dass ich unterbreche, obwohl sie so unglaublich unscheinbar aussieht, ne? Das ist ja.
Genau, die wird auch immer ein bisschen unterschätzt. Das ist ja eine Amsel, aber wie schön die eigentlich singt, kann man sich schon beeindrucken lassen. Vor allem ist sie auch recht pfiffig, wenn man mal aufpasst. Sie imitiert auch ganz gerne und integriert mal irgendwelche Handytöne oder auch Sirenen oder sowas in ihren Gesang. Das ist ganz
Okay.
witzig, wenn man da. Also Amsel ist nicht gleich Amsel. Man kann da schon so Revierunterschiede feststellen. Also je nachdem, wo man sich aufhält, singt die Amsel auch tatsächlich anders, je nachdem, was für Einflüsse sie
Die
hatte.
imitiert dann auch einfach andere Vögel zum Beispiel, oder?
Die kann auch mal andere Vögel imitieren, ganz genau. Ja, auch ein anderer toller Imitiermeister ist der Star. Der imitiert auch ganz gern mal den Pirol. Dann hat man plötzlich mitten in der Stadt einen Pirol, aber es ist dann letztendlich nur der Star, der da singt. Und ja.
Okay, du hast erzählt, jetzt, ich bleibe mal kurz am Pirol hängen. Du hast das Buch mitgebracht, wie ich sehe.
Ja.
Wie würde jetzt in der gängigen Literatur der Gesang des Pirols denn, ja, du hast das ja gesagt, es gibt so Wörter wie Würzgebier für den Buchfink oder so, dass man das verbalisiert. Wie macht man das beim Pirol?
Ja, also ich lese mal. Da ist in kleinen Buchstaben Fo, dann groß Flü und dann wieder klein Fio. Also das wäre dann so Fo, Flü, Fio. Und es klingt dann nicht, pfeif mal
Ja.
eben. Und das ist dann quasi so Fo, Flü, Fio.
Okay, das ist ziemlich cool, aber so aus Literatur lernen ist ja bei was Akustischem auch relativ schwierig. Ich habe jetzt gehört, dass es da auch so, beziehungsweise das heißt gehört, ich besitze mittlerweile so eine Vogelstimmen-App auch selber, weil es mich tierisch interessiert hat. Was kennst du da?
Ja, es gibt tatsächlich mittlerweile wirklich sehr, sehr gute Möglichkeiten mit den Smartphones, eben den Apps. Also eine ganz tolle App ist Alle Vögel Deutschlands. Und ja, da sind die auch gegliedert je nach Lebensraum. Da kann man dann auch so ein Quiz machen, wo man dann die erhören kann. Und ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Übung.
Okay, dann habe ich habe mir Zwitschern runtergeladen, also Zwitschern Plus heißt sie, glaube ich, im App Store. Wir wollen jetzt hier keine Werbung machen, aber ich habe wirklich relativ viele Apps gefunden und die Auswahl ist schier unerschöpflich. Also, wenn du jetzt empfehlen kannst, Alle Vögel Deutschland, dann legen wir das den Leuten doch mal ans Herz.
Ja, ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht
Und
damit.
schauen wir doch gerade mal nach. Du hast gerade gesagt, wie klang der Pirol?
Ui,
Okay.
jetzt
Jetzt
wird's.
bin ich aber mal richtig gespannt, ob du da
Jetzt kann
richtig
ich mich
gelegen
ein
bist.
bisschen blamieren.
Okay, schauen wir nach dem Pirol. Ja, ich habe ihn schon gefunden. Mal hören kurz. Oh, es war aber nah dran.
Ja, aber der.
Okay, da sind noch andere. Oh, das kann er auch.
Das kann er auch, das kann er,
Okay.
wenn er wütend wird.
Aber ich fand dieses. Das ist doch schon recht nah dran gewesen, Adam.
Ja, so ungefähr.
Wenn er wütend wird. Also du sagst, Vögel haben nicht nur diese Gesänge, die man eben kennt, sondern die können auch Wut äußern oder irgend sowas in die Richtung.
Ja, ganz
Was?
genau. Also die Gesänge, die hört man jetzt eigentlich kaum mehr, weil die machen sie hauptsächlich, um sich attraktiv zu machen, um die Partner auch anzulocken.
Ja.
Genau. Und was man jetzt hört, sind ganz viel so Warn, ja, eigentlich Warnrufe. Ja.
Warnrufe. Kannst du da ein Beispiel geben? Die sind da wahrscheinlich nicht so schön wie die Gesänge, oder?
Nee, beispielsweise auch ein sehr, sehr schöner Sänger ist die Mönchsgrasmücke. Singt auch ganz, kommt auch sehr häufig vor. Und
Ich nehme mal das Handy zur Hand und suche sie schon mal, während du erzählst.
okay, genau. Die klingt so ein bisschen amtlich, aber ja, singt sehr, sehr schön. Und ihr Warnruf ist ein Teck. Also die macht immer so Teck, Teck, Teck. Und das ist auch absolut schwer, die Warnrufe wirklich dann auch zu identifizieren, weil teilweise sind sie auch sehr, sehr ähnlich.
Okay, an denen kann man sie also schwer auseinanderhalten, nur wenn man.
Ja, da muss man sich schon gut auskennen, ja.
Okay, ich mache mal die Mönchsgrasmücke den Gesang gerade. Man kann wirklich schön singen. Und jetzt mache ich mal diesen Ruf, von dem du gesprochen hast. Kann man sich
Genau, das
mit,
ist das Tech.
ja, kann man sich mit Tek, Tek, Tek richtig gut vorstellen, so insgesamt. Ja, wunderschön. Dann kann ich nur wärmstens ans Herz legen allen, dass sie sich mal so eine App besorgen oder vielleicht auch so ein Buch und mal ein bisschen auf die Jagd gehen nach Vogelstimmen. Wie gesagt, ich habe es diesen Sommer unglaublich gerne gemacht. Jetzt mal noch so als Abschlussfrage: Es gibt ja auch noch Raubvögel oder Greifvögel oder weiß jetzt nicht die genaue Artenstruktur natürlich. Aber was für Greifvögeln begegnet man hier und wie kann man vor allem die auseinanderrufen, die singen, auseinanderhalten? Die singen ja jetzt nicht im klassischen Sinne.
Ja, die kann man am Flug ganz gut erkennen. Also häufige Arten, die hier vorkommen, ist der Mäusebussard, den sicher auch viele kennen, oder auch der Turmfalke. Und die kann man einfach unterscheiden. Der Turmfalke ist schlanker und hat auch einen anderen Flug. Und sie haben aber schon auch Lautäußerungen. Beispielsweise der Mäusebussard macht so Miau.
Miau.
Genau,
Eine
das hat man
Katzenkuh.
bestimmt auch schon öfters gehört. Der Turmfalke, den kann man auch sehr, sehr gut erkennen. Der macht so einen Rüttelflug. Also der bleibt dann plötzlich in der Luft stehen und rüttelt,
Das habe ich schon gesehen, ja.
wenn er irgendwas gesehen hat, bevor er dann auf die Erde stürzt. Und das macht wirklich ausschließlich nur der Turmfalke.
Okay, ich will den Mäusebussard noch mal kurz hören. Das hat mich jetzt tierisch interessiert, dass du da Miau gesagt hast. Ja, stimmt. Der macht echt Miau. Nochmal. Tja, eine geflügelte Katze. Wo kann man hingehen? Jetzt vielleicht noch ein kleiner Tipp an all unsere Erstis, wenn man hier in Freiburg einfach mal ein paar schöne Vogelstimmen hören will oder natürlich auch im Umland.
Ja, also meine Lieblingsstelle, wo ich sehr, sehr gern hingehe, um Vögel zu beobachten und zu hören, ist der Kaiserstuhl, der ja geprägt ist von Weinbergen. Und da kommt auch wirklich so ein Schmankerl auch vor in der Vogelwelt. Das ist der Bienenfresser. Der ist sehr, sehr exotisch. Also der ist wahnsinnig bunt und hat so einen langen Schnabel und frisst eben Bienen, so wie der Name sagt. Und der brütet in den Lössstallwänden, die ja zahlreich vorhanden sind im Kaiserstuhl. Und da kann man schon, beispielsweise im Bickensohl ist da so ein ganz guter Ort, wo man wirklich schön die auch beobachten kann.
Und wann geht man da am besten hin, um die zu? Wahrscheinlich sind die jetzt weg, oder?
Ja, die sind jetzt leider schon weg. Also die kommen so im Frühjahr, also so April rum, denke ich, müsste ich jetzt auch nochmal nachschauen, aber sowas um den Dreh.
Sonja, wenn man jetzt gerade im Wald unterwegs ist und nicht nur auf Vogelstimmen hört, sondern sich auch mal so ein bisschen im Holz umschaut, das so teilweise liegen ja Baumstämme rechts und links am Wegesrand, wenn man durch den Schwarzwald geht, dann fällt einem manchmal so ein charakteristisches Muster auf. Und du hast mir schon erzählt, dass es sich dabei um Borkenkäferspuren handelt. Was genau ist denn der Borkenkäfer? Man hört den immer wieder, wenn oder man hört immer wieder vom Borkenkäfer, dass der auch so ein Schreckgespenst sein soll. Aber was ist das eigentlich?
Ja, der Borkenkäfer ist tatsächlich bekannt als der teilweise schon der schlimme Käfer, der ja absolute Kalamitäten verursachen kann. Letztendlich ist es eigentlich ein ganz süßes kleines Käferchen, das natürlich auch einen Sinn hat. Es ist sogar auch ziemlich wichtig. Der geht nämlich, wenn keine Extremsituationen vorliegen, geht der ausschließlich an geschwächte Bäume und zum Teil auch tote Bäume. Und somit macht er Nährstoffe für andere Organismen zugänglich. Also das heißt, er ist sehr, sehr wichtig auch im Ökosystem.
Also er ist quasi sowas wie der Kompostmeister des Waldes, kann man
Ganz
sagen.
genau, ganz genau.
Okay. Und ich habe es gesagt, klein und niedlich. Also ich dachte immer, das wäre so ein relativ großes schwarzes Ding mit grünen Fühlern und irgendwie sehr gefährlich. Ist also nicht der Fall. Wie groß sind diese Borkenkäfer denn?
Die können sehr, sehr klein sein. Paar Millimeter ist der kleinste, bis hin zu 1, 2 Zentimeter. Also
Okay, der Kleinste,
Durchmesser.
sagst du. Also ich habe gedacht, Borkenkäfer ist Borkenkäfer. Der Käfer an sich heißt gar nicht Borkenkäfer, oder ist das ein Überbegriff?
Das ist ein Überbegriff, genau. Es gibt viele Arten. Es gibt also einige tausend Arten weltweit. Also der Borkenkäfer ist eine sehr komplexe Gruppe.
Okay, und was sind jetzt die ganz Kleinen, von denen du gerade gesprochen hast?
Also eine häufige, ziemlich kleine Art ist der Kupferstecher. Der kommt auch im Schwarzwald ziemlich häufig vor. Der geht hauptsächlich an Fichten, genauso wie der Buchdrucker. Der
Und
ist
sehr
nämlich
fantasievolle Namen, die
ganz
Jungs.
genau, aber die machen schon auch Sinn. Also wenn man sich so ein Brutbild mal anschaut, die gehen eben beide an die Fichte. Das sind eigentlich so die wichtigsten Arten jetzt hier auch im Schwarzwald. Die gehen, wie gesagt, beide in die Fichte, sind beides Rindenbrüter, das heißt, die brüten unter der Rinde. Und während der Brut legen die ein charakteristisches Brutbild an. Und wenn man, das kann man jetzt leider nicht zeigen im Radio, aber wenn man eben so ein Brutbild vom Buchdrucker sich anschaut, dann sieht man, dass die Larvengänge, also das sind die Gänge, wo sich die Larven dann langsam rausfressen, die sehen aus wie so Buchzeilen. Und
Ah, okay.
deswegen heißt der Buchdrucker, das ist eigentlich sehr hübsch.
Dann müssen unsere Hörer jetzt selbstständig zum Handy oder Computer greifen und einfach mal, wie war das,
Ein Brutbild vom
Brutbild
Buchdrucker.
Buchdrucker irgendwie
Genau.
googeln. Genau, dann sieht man das. Ja, sehr schön oder auch nicht schön, denn die Landwirte oder die Forstwirte, die klagen ja. Du hast jetzt gesagt, der Borkenkäfer oder die Borkenkäfer, muss man ja sagen, die haben irgendwie ihre ganz wichtige Funktion im Ökosystem. Aber worüber klagen dann die Förster? Also für die müssen die ja eine recht große Plage sein.
Genau, also es ist gefährlich ist eben, wenn Extremsituationen auftreten. Das heißt, wenn die Temperaturen besonders hoch sind, wie beispielsweise 2003 war ja so ein Jahr, wo man eine wahnsinnige Hitze hatte und auch die Borkenkäferkalamitäten extrem hoch waren. Hitze ist so ein Faktor, weil dadurch die Bäume einfach geschwächt sind
Okay.
und die Käfer so die Möglichkeit haben, auch an ursprünglich gesunde Bäume zu gehen. Und die können sich wahnsinnig schnell vermehren und dadurch sind sie einfach in der Masse, schaffen sie das dann auch einen gesunden Baum anzugreifen.
Und der stirbt dann einfach ab. Warum?
Der stirbt in dem Moment ab, wo die Larven sich zu Jungkäfern entwickeln und die sind erstmal weiß und die brauchen dann so einen genannten Reifungsfraß und fressen sich dann durch die Rinde kreuz und quer. Der wird dann auch dieses schöne Brutbild zerstört. Und somit kappen sie die Leitungsbahnen, mit denen die Bäume versorgt sind. Und
Die Leitungsbahnen
dadurch,
sind sozusagen die
genau,
Adern
wie
des
die,
Baumes, wo der.
genau, wo die Nährstoffe fließen. Und das ist dann der Moment, wo der Baum dann auch abstirbt. Und die einzige Möglichkeit ist, den Baum zu fällen und einfach raus, weil
Dadurch wird den
sonst.
Borkenkäfern dann auch die Nahrungsgrundlage entzogen, oder warum fällt man den dann?
Genau, den fällt man damit die einfach nicht ausfliegen können, also möglichst rechtzeitig und somit einfach nicht an die umstehenden Bäume
Also, dass sie sich
gehen.
nicht so vermehren können, wie sie es
Genau,
sonst würden.
genau, genau. Sonst würde das einfach um sich greifen.
Okay, dann vielen Dank, Sonja Zeilhofer. Danke dir.
Gerne.